Markus, ich bin ganz, ganz schlimm begeistert und ich finde, das sollte jetzt auch unser neuer Standard werden hier.
Ja, ist so.
Du brauchst nicht so zu lachen. Ich finde, das ist jetzt hier gesetzt.
Ich weiß nicht, es fühlt sich so erhaben an hier.
Ich sitze jetzt hier das erste Mal auf einem Drehstuhl, also nicht in meinem Leben das erste Mal auf einem Drehstuhl, der ist gepolstert. Ich gucke hier auf einen langen, großen Konferenztisch. Markus, möchtest du sagen, wo wir sind? Weil ich habe schon wieder vergessen, wie es richtig heißt.
Du, ich kann es dir auch nicht genau sagen. Hier ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Raum. Was
ich jetzt hier, gesagt, der
Plenarsaal der Polizei.
Sich jeden Morgen die Polizeipräsidentin mit ihren Mitarbeitenden. So kann man das vielleicht am besten sagen.
Sie ist sehr förmlich heute.
Und jetzt sind wir hier mit unseren beiden Gästen, auf die ich mich sehr freue. Mögt ihr euch einmal selbst vorstellen, bitte?
Gerne. Also ich bin der Omran, 25 Jahre alt, Polizeikommissar und arbeite auf der Kotti-Wache.
Ja, ich bin der Ramadan, kurz Rami. Ich bin 33 Jahre alt und ebenfalls Angehöriger der Nebenwache Cottbuser Tor.
Warum heißt das Nebenwache, die Kotti-Wache? Das ist ja auch so ein bisschen, die Kotti-Wache ist, glaube ich, eine Institution für sich hier mittlerweile.
Ich wusste ja am Anfang so nicht, überhaupt nicht mehr, was Kotti ist. Irgendwann hieß es nur, ja, komm mal zum Kotti. Ich habe gesagt, was ist ein Kotti?
Markus, wie lange bist du jetzt in Berlin?
Ja, lange. Ich rede ja von Anfangszeiten in Berlin. Wie ist das nur Treffen am Kotti? Ich habe gesagt, wo, was ist Kotti?
Was für ein Kotti? Warum ist das eine Nebenwache und wo ist die Kotti-Wache, also das sollte vielleicht allen BerlinerInnen hier gerade natürlich sofort ein Begriff sein, also zumindest was das Kotti ist im Gegensatz zu Markus hier gerade. Ja, erklärt mal bitte.
Ja, also die Nebenwache Cottbuser Tor befindet sich in der Adalbertstraße 3. Das befindet sich unmittelbar am Cottbuser Tor und den Beinamen Nebenwache hat es deshalb, weil es noch einen Hauptabschnitt gibt, der sich in der Friedrichstraße 219 befindet, direkt am U-Bahnhof Kochstraße. Und um die Unterscheidung halt zu geben, dass es neben dem Hauptabschnitt noch eine Nebenwache gibt, die zu dem Mutterabschnitt gehört, hat man wahrscheinlich das Wort Nebenwache ins Leben gerufen. Aber umgangssprachlich heißt es tatsächlich Volksmund, sage ich mal, oder bei den Berliner Bürgern Kotti-Wache.
Warum ist es denn überhaupt, also ich frage jetzt mal so ins Blaue, also für unsere ZuhörerInnen, warum ist es denn notwendig, am Kotti nochmal eine eigene Wache sozusagen zu eröffnen?
Ich glaube, da fragen Sie die Falschen. Ich glaube, es war aufgrund der Kriminalität, die da vor Ort stattfindet, hat man sich irgendwann mal gedacht, es ergibt vielleicht Sinn, da eine Wache hinzustellen, ähnlich wie bei der Alex-Wache. Ja, auch für den Bürger gut erreichbar zu sein und auch um sich der Kriminalität direkt anzunehmen oder um das Anliegen des einzelnen Bürger, denke ich.
Wie groß, ich war noch nicht drin, die Alex-Wache.
Wirklich
kann ich,
noch nicht?
Nee, war ich wirklich nicht. Mich schlägt sie so auf zum Gott. Die Alex war ich häufiger vorbei. Da kann ich einschätzen, wie groß das ist. So, die Alex-Wache ist für viele wahrscheinlich auch so, oder Kotti und Alex-Wache im Begriff. Aber wie viele Leute seid ihr dann?
Also, es ist ein Bürokomplex, sage ich mal. Es befindet sich im ersten OG der Überführung in der Adalbertstraße. Und wir haben da verschiedenste Räumlichkeiten. Und in der Regel ist die Kotti-Wache mit 3 bis 4 Polizeibeamten besetzt. An besonderen Tagen, zu besonderen Anlässen, sei es der 1. Mai, können da auch gerne mal 5 Beamte sitzen.
Also, jetzt gedacht, jetzt kommen so 10, können auch mal ruhig 5 dort. Markus, warum warst du denn da noch? Ach so, ja, weil du gar nicht, in welcher Direktion warst du nochmal?
In der 3.
Ach ja, stimmt. Also ich habe viel Zeit auf der Kotti-Wache verbracht innerhalb meiner Praktika und ich habe es immer sehr genossen. Also ich finde, so besonders die Nachtschichten, wenn ich dann nachts zu Raubtaten, zu Vernehmungen dorthin kommen durfte, großes Kino, wie ich immer persönlich fand. Das war immer ganz, ganz herrlich tatsächlich.
Die Gegebenheiten vor Ort sind halt sehr angenehm zum Arbeiten, empfinde ich jedenfalls als solches. Ist die Stühle, die Rechner und auch alles andere. Naja, es ist halt so, wer schon mal da war, der wird es wissen. Es ist halt ziemlich modern eingerichtet und dementsprechend auch angenehm für die ganzen Kolleginnen und Kollegen dort zu arbeiten.
Es ging eher um das Klientel, was ich dort vernehmen durfte. Aber auch da, ich habe da ja Spaß dran. Ich finde dann so eine Nachtschicht auch nur halb so schlimm tatsächlich, wenn es dann mal so ein bisschen zur Sache geht. Wo ich auch oft in der Friedrichstraße tatsächlich war. Wir haben jetzt gerade gesagt, weil die Kriminalität so ein enormes Kriminalitätsaufkommen am Kotti ist. Womit habt ihr denn so tagtäglich zu tun und seid ihr dauerhaft auf der Kotti-Wache oder seid ihr auch an der Friedrichstraße?
Nee, also zu meiner Person, ich bin jetzt seit 6 Jahren im Bereich Cottbuser Tor tätig. Davon bin ich 4 Jahre Funkwagen gefahren und war in der Dienstgruppe auf dem Abschnitt in der Friedrichstraße. Mittlerweile ist es so, dass wir immer noch auf dem A53 in der Friedrichstraße sind. Wir shutteln nur im Rahmen des Präsenzdienstes zur Nebenwache Cottbuser Tor und wenn wir dort einmal eingetroffen sind, dann verbringen wir den ganzen Dienst dort und haben in der Regel mit nordafrikanischem Klientel oder westafrikanischem Klientel, je nachdem, auf welcher Seite des Cottbuser Tors man agiert. In der Regel hat man es mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz, mit Beschaffungskriminalität zu tun, Diebstähle oder Hoheitsdelikte.
Ich stelle mir jetzt mal so vor, tagsüber habe ich immer das Gefühl, ist das Kotti schon der oder das Kotti, der Cottbuser Bahnhof? Mein Gott, das Cottbusser Tor, ja. Ja, ist das.
Das ist der, die das Cotti.
Ist Cotti.
Das war das Richtige. Dann alle verstehen.
Ja. Also, ist das Cotti tatsächlich eher, ja, nicht unscheinbar. Ich finde, man ahnt, wenn das Licht an ist, ahnt man so, was da passieren kann. Aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Und ich finde wirklich, sobald das Licht aus ist, also sobald es dunkel wird, ist es dort einfach nicht mehr schön.
Ja, das Licht aus Party an.
Es hängt davon ab. Also ich bin mir ziemlich sicher, fragst du 10 verschiedene Personen, wirst du 10 verschiedene Antworten bekommen. Jeder empfindet den Cotti halt anders. Ich zum Beispiel fühle mich sicher dort. Ich habe kein Problem, früh, mittags oder tags oder nachts da spazieren zu gehen. Aber da hast du unterschiedliche Meinungen.
Ich fühle mich auch sicher am Cotti, aber ich habe sowieso, glaube ich, einen völlig naiven Blick auf diese Stadt. Aber ich kann das durchaus verstehen, wenn sich gerade Frauen vielleicht nicht so wohl am Cotti fühlen, wenn das Licht aus ist. Markus, du warst ja noch nie da.
Na, ich war schon. Jetzt stell das doch nicht so hin. Nur weil ich vor 12 Jahren nicht wusste, was das
Cotti ist. Da gibt es so leckere Essenssachen auch.
Der Cotti ist.
Nur Cotti.
Was Cotti ist. Heißt es doch nicht, dass ich jetzt auch noch nie da gewesen bin.
Ihr habt gerade gesagt, vor allen Dingen BTM-Delikte und Beschaffungskriminalität. Und davor hast du gesagt, Rami, auf welcher Seite des Cottis man schaut. Das weiß ich auch nicht. Was meinst du damit?
Ja, ich weiß. Natürlich ist es so, ich bin 33 Jahre alt. Der Cotti hat vor meiner Zeit existiert. Und ich glaube, die BTM-Kriminalität herrscht jetzt nicht seit wenigen Jahren da, sondern schon seit einer langen Zeit. Und ich weiß nicht, ab wann man untereinander die Reviere aufgeteilt hat, aber es ist auf jeden Fall für Polizeibeamte und auch für den Bürger deutlich wahrzunehmen, dass wenn man auf dem Vorplatz der Reichenberger Straße 18 zur Langen Reiche hin steht, dass da sich vermehrt Betäubungsmittelhändler der westafrikanischen Community aufhalten und im Bereich der Reichenberger Straße 176 am Orienteck, am Fixpunkt, dass sich dort vermehrt Klientel des nordafrikanischen Raums aufhalten. Das wird wahrscheinlich den Hintergrund haben, dass man sich nicht in die Quere kommen will und Streitigkeiten untereinander vermeiden will.
Was ist so euer Eindruck? Seid ihr, also ich fand zum Beispiel immer, dass wenn Wochenende war, wusste ich, ich werde, egal ob Tagdienst oder ob Nachtdienst, ich wusste, ich werde auf jeden Fall einmal zur Cotti-Wache heute kommen. Und könnt ihr das bestätigen, dass mein Eindruck ist, dass am Wochenende und gerade so zur Sommerzeit, wenn es warm ist, dass da mehr zu tun ist am Cotti?
Tatsächlich erinnere ich mich noch an Funkwagenzeiten zurück und da war es deutlich so wahrzunehmen. Das ist aber, glaube ich, überall so. Je mehr Menschen aufeinander einprasseln, desto mehr Tatgelegenheit gibt es auch für die Kriminellen, sei es hinsichtlich Taschendiebstähle oder Körperverletzungsdelikte. Meistens ist es so, der Cotti ist immer gut besucht. Wenn es aber Anlässe gibt, zu feiern und zu trinken, und in Kreuzberg gibt es nun mal gute Trinkmöglichkeiten, Club, eine gute Clubszene.
Täglich. Hier in Berlin wird jeden Tag gefeiert.
Bitte?
Sagt man so.
Und BTM jeden Tag in Berlin? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein.
Ja, aufgrund dieser Gegebenheiten ist es oft so, dass die Leute alkoholisiert sind und unberechenbar werden und ja untereinander, dass es da zu Streitigkeiten oder körperlichen Auseinandersetzungen kommt.
Also ich habe ein paar Situationen auf der Cotti-Wache auch mitbekommen. Das waren immer ganz reizende Menschen, die dann dort festgehalten worden sind. Ich fand das immer sehr amüsant für die 1-2 Stunden, die ich da war. Hab mir aber so gedacht, wenn ich hier sitzen würde, ne, und den ganzen Tag dieses Geschrei, dieses unqualifizierte Gelaber mir anhören müsste.
Da darf ich intervenieren gleich. Ja. Also ihr habt das Glück, dass ihr heute die einzigen arabischen Sprachmittler habt, die es bei uns in der Dienstgruppe gibt. Ei. Es gibt nämlich uns beide nur. Und immer, wenn ein Tatverdächtiger, der nur der arabischen Sprache mächtig ist, angetroffen wird, darf Rami oder ich immer übersetzen.
Ja, geil.
Und das ist nicht so geil. Also das kommt schon ziemlich häufig vor. Deswegen kennen die uns mittlerweile teilweise persönlich. Mich grüßen die ab und zu mal, wenn ich privat durch Neukölln rumlaufe, vom Weiten schon. Ab und zu mal.
Also es kommt nicht selten vor, dass wir unsere, ja, wir nennen es liebevoll, unsere Rutsche starten. Das heißt, im Rahmen des Präsenzdienstes legen wir quasi Hauptaugenmerk darauf, dass wir wahrgenommen werden in der Uniform und dass wir dann auch Präsenz zeigen. Dazu gehen wir dann schlagartig runter in den Bahnhof und greifen alle relevanten Personen ab, die wir greifen können. Dann passiert es nicht selten, dass man da 8-9 Personen in der Runde hat, die dann plötzlich mich erkennen und sagen, ah, du Libanese. Und dann reden plötzlich alle auf mich ein. Und das ist unheimlich anstrengend, weil die Kollegen drumherum, die arabische Sprache nicht beherrschen, wissen nicht, eskaliert es gleich oder ist es normaler Umgangston? Und dann bin ich immer gewillt, die Kollegen Kollegen in der Lage leben zu lassen. Was es dann aber schwierig macht, wenn 8, 9 Leute auf dich in arabischer Sprache einreden. Ja. Deswegen kommt es auch nicht allzu selten vor, dass ich einen Großteil meines Dienstes mehr Arabisch spreche als Deutsch tatsächlich.
Wie stelle ich mir das Ganze vor? Du hast eben einmal gesagt, ihr werdet halt mit Shuttle dorthin
eskortiert.
Na, wir eskortieren uns selber.
Und den Rest eures Dienstes habt ihr dann, wenn ihr Streife macht, ist es eine Fußstreife, die ihr dort macht?
Oder? Na, man muss unterscheiden, die Nebenwache Cottbuster Tor besteht aus 2 Dienstbereichen, sage ich mal. Einmal aus dem Bereich der Wachbesatzung und einmal aus dem Bereich des Präsenzdienstes. Das heißt, wenn wir arbeiten auf der Cottiwache mit 3 Schichtmodellen, zu jeder Schicht gibt es dann 3 Beamte im Regelfall. Die BPS, die in der Nebenwache aufgegangen ist, die arbeitet an festen Tagen, dienstags, mittwochs und donnerstags und dann an einem Wochenendtag. Und die Kollegen, die nicht auf der Nebenwache sitzen, die versehen dann den Präsenzdienst. Also wir haben so eine Wunschliste, da kann man sich eintragen. Ich möchte in der Woche oder an dem Tag auf der Nebenwache sitzen. Am anderen Tag möchte ich Präsenzdienst machen und so weiter und so fort. Also es findet eine Durchmischung statt. Jeder hat seine Vorlieben. Die Kollegen, die unten präsent sind auf der Straße, das sind die Kollegen, die sich gerade im Präsenzdienst befinden. Es ist gar nicht vorgesehen eigentlich, dass Wachbesatzungskollegen die Wache verlassen. Also die sind lediglich für die Anzeigenaufnahme auf der Wache verantwortlich, es sei denn, unter der Cottiwache findet gerade eine Schlägerei statt oder sonst irgendwas. Dann sind das akute Einsätze, wo man auch direkt handeln muss. Da kann man nicht sagen, ich bleibe jetzt auf der Cottiwache, weil es so vorgesehen ist.
Wie lange gibt es jetzt die Cottiwache?
Das ist seit das Jahr Anfang 2023.
Ja, das ist so kurz erst?
Ja. Also ich hätte dir jetzt auch schon länger...
Krass.
Seitdem, okay. Also das ist ja noch nach unserer Polizeistrafe.
Ja, deswegen, ich hatte jetzt auch gedacht, dass sie mir 3, 4 Jahre seitdem das Gefühl... Also weil die so eine Institution da für mich ist, ich finde das auch so richtig witzig, wo die halt ist einfach. Ne? Man geht diese Treppe da hoch, unten rechts ist ein Döner, oben links ist so ein Café, was schon seit 100.000 Jahren da irgendwie existiert. Und wenn man da auch dienstlich hingeht, bei euch ist ja wohl klar, wer da hochkommt, aber wenn wir dann als Zivis da hochgekommen sind, du siehst so richtig, wie die Leute immer gucken und du siehst schon so, nein, da hörst du manchmal so, nein, dann sieht man, Westen, sieht man. Oder guck mal links.
Nee, also die Cottiwache wurde ja am 15.02.2023 eröffnet, offiziell.
Ach, krass. Habt ihr das Gefühl, dass mit der Eröffnung der Cottiwache, oder beziehungsweise habt ihr das Gefühl, dass es was bringt, dass die Cottiwache da ist?
Tatsächlich bringt es in vielerlei Hinsicht etwas. Zum einen ist es ein zentraler Anlaufpunkt für viele Kollegen, die in dem Bereich agieren. Die haben kürzere Wege, können ihre Anwendungsfälle direkt verschriftlichen oder zumindest anlegen. Dann ist es so, dass man als Präsenzstreife, wenn man gerade einen Leerlauf hat oder gerade Pause macht, wenn man es Pause nennen kann, kann man schnell agieren und ist direkt im Einsatzraum, sofern Einsätze ausgelöst werden. Und das Cottbuster Tor ist nun mal Umschlagsplatz für viele Delikte und somit erfordert das immer ein schnelles Handeln direkt vor Ort und man merkt das auch beim Bürger. Also die Bürger sehen uns, ja, wie soll ich sagen, die Handfesseln klicken im Minutentakt. Wir laufen da wirklich, wir laufen da wirklich mit unserem Klientel auf und ab und wir sehen, wie der Bürger das wahrnimmt und wie er das auch begrüßt, dass die Polizei vor Ort ist. Also man sieht die Dankbarkeit schon in den Augen, diese positive Resonanz.
Was ich dazu sagen wollte, ich finde unsere Meinung zu dieser Frage gar nicht so wichtig, sondern eher die Meinung des Bürgers und die ist positiv. Wir hören ständig von den Gewerbetreibenden oder auch von den Anwohnern, die da auch im selben Gebäudekomplex teilweise wohnen, dass sie sehr dankbar sind, dass wir da sind, dass auch seitdem wir jetzt da sind, die Betäubungsmittelkriminalität zurückgegangen ist. Die ist natürlich noch vor Ort, es ist an den Zahlen alleine schon erkennbar, aber es ist besser geworden und das haben wir wirklich von sehr vielen dort.
Ja gut, ganz wird man halt sowas ja auch nie irgendwie wegkriegen.
Nein, also ich glaube auch, Potti wird niemals ein Bahnhof wie in Prenzlauer Berg sein, wird niemals der Senefelder Platz oder Rosa-Luxemburg-Platz werden. Da brauchen wir uns gar nichts vorzumachen. Ich glaube, da könntest du PolizistInnen 24-7, was ja eigentlich, also da sind ja 24-7 PolizistInnen, aber da könntest du noch 5 Wachen hinstellen, dann wäre das immer noch wahrscheinlich nicht ein Problem, aber es ist halt einfach der Umschlagplatz dafür.
Tatsächlich so. Also ich sage mal so, BTM-Delikte sind Kontrolldelikte. Je mehr ich kontrolliere, desto mehr kommt da zutage, desto mehr erhält man. Ich habe aber im Sommer aus meiner Perspektive festgestellt, dass ein Verdrängungseffekt da ist. Mittlerweile ziehen die Händler mit den Konsumenten in einen 200 Meter entfernten Park beziehungsweise in so eine Grünanlage zwischen Segitzdamm und Erkelenzdamm. Das hat dazu geführt, dass die Anwohnenden da sich vermehrt beschwert haben, weil sie sich da niederlassen, ihre Drogenutensilien dort hinterlassen und oftmals auch untereinander zu Streitigkeiten kommt, weshalb wir auch gezielt dort Kontrollen durchführen. Mhm. Es bezieht sich nicht nur wirklich auf die Reichenberger 160, 176, auf die Reiche 18 und auf das Rondell, sondern wirklich auf die angrenzenden Straßenzüge.
Okay, ich möchte nochmal was zu euch fragen, Omran. Du bist jetzt 25, hast du gerade gesagt, und du bist PK. Richtig. Wie lange bist du draußen? Hast du im gehobenen Dienst angefangen oder hast du im mittleren Dienst angefangen?
Ich habe damals die Ausbildung im mittleren Dienst angefangen für einen Monat. Mhm. Ich war quasi zwischengeparkt gewesen, weil mein Einstellungstest gut genug für den mittleren Dienst, aber noch nicht gut genug für den gehobenen Dienst war. Nach einem Monat hat man mir aber gesagt, ist das Platz frei geworden? Wollen Sie hochrutschen ins Studium? Da habe ich natürlich ja gesagt, habe dann das Studium begonnen. Dann waren das 2018 müsste das gewesen sein. Und dann habe ich im Oktober 21 ausgelernt. Bin dann auch ein Jahr und ein paar zerquetschte im Mittelfunkwagen gefahren, auf dem Abschnitt 57. Und als dann die Kotti-Wache eröffnet wurde, mussten da quasi die ganze Direktion 5 stemmen. Unter anderem der 57er, wo dann gesagt wurde, oh Mann, du passt da eigentlich ganz gut hin, willst du es nicht mal probieren?
Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. War das jetzt eine freiwillige Meldung, da einfach zu sagen, jo, ich würde das mal probieren, oder gab es da...
Um ehrlich zu sein, bei mir nicht. Es war quasi schon entschieden, bevor ich die Möglichkeit hatte, mich dazu zu äußern. Ich bin heute rückblickend darauf gar nicht traurig.
Geh mal dahin.
Ja, also am Anfang habe ich mir natürlich auch gedacht, es ist eine Dienststelle, man kann sich gar nicht schlau machen, wie es dort ist, weil die existiert ja noch nicht.
Ja, stimmt. Ne?
Und,
eigentlich Jackpot, ne? Keiner labert über dich, bevor du kommst. Ja, keiner also, kann dir was erzählen.
So halt, darum ging es mir halt eigentlich gar nicht, sondern wie ist denn die Arbeit vor Ort? Wie ist es, an einem KBO direkt zu sein, direkt zu arbeiten? Wie ist das Klientel dort vor Ort? Und natürlich, wie werden die Kolleginnen und Kollegen vor Ort sein?
Willst du noch mal kurz erklären, was ein KBO ist?
Ah ja, oh ja, gut, Markus. Die alten Hasen hier. Entschuldigung.
Soll ich wirklich?
Ja, 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 natürlich.
Das ist die Abkürzung für kriminalitätsbelasteter Ort. Und die Polizeien in Abstimmung mit dem Senat beschließen dann anhand der Fallzahlen, die gucken sich die Kriminalitätsrate an jeweiligen Orten an, wo es zum Beispiel auffällig hohe Kriminalität gibt, wie zum Beispiel am Kottbusser Tor. Und es ist dann ein langer Weg, der Werdegang, und mit enger Absprache zwischen der Behördenleitung und dem Senat, bis dann gesagt wird, wir erklären diesen Ort jetzt zu einem kriminalitätsbelasteten Ort anhand von den und den Straftaten, die da stattfinden, um uns Polizisten auch die Möglichkeit zu geben, mit anderen Maßnahmen vor Ort durchzugreifen.
Was macht denn so ein KBO für uns als Polizei? Ich möchte es jetzt nicht besonders nennen, aber was macht es denn für uns so einfach? Also was macht die Bezeichnung KBO für uns und unsere Arbeit so einfach? Was nimmt uns dieser KBO sozusagen?
Ja, wenn man eine Örtlichkeit als kriminalitätsbelasteten Ort bezeichnet, dann gehen damit weitgehende Befugnisse aus Sicht der Polizei mit einher. Das bedeutet im Großen und Ganzen, dass wir Polizisten das Klientel bzw. jeden Bürger, der sich dort aufhält, der dort verweilt, der uns irgendwie suspekt vorkommt, aber wobei es nicht mal so sein muss, dass er uns suspekt vorkommen muss, dass wir die Person dann überprüfen können, verdachtsunabhängig. Das führt gerade bei dem arabisch sprechenden Klientel bzw. nordafrikanischen Klientel, mit dem wir es tagtäglich zu tun haben, immer für Unverständnis. Sobald man jemanden gegenübersteht, den man überprüfen will, kommt als allererstes in der arabischen Sprache, ich habe nichts gemacht, ich habe keine Drogen dabei. Und dann müssen wir denen tatsächlich erklären, dass die Polizei sie überprüfen kann, ohne dass sie irgendwie eine Handelstätigkeit oder sonst irgendwas begangen hat. Und dann kommt man zum Teil, erlangt man dann Verständnis.
Ich habe aus dem privaten Bereich so eine Geschichte, dass letztens kam ein Freund der Familie auf mich zu, völlig entrüstet, und die haben ein Café, also ein normales Restaurant in Neukölln, und der kam, also ich wurde hier kontrolliert letztens und ich habe dem gesagt, ich kenne meine Rechte, und ich so, stop right here, habe ich gesagt, ne? Und er so guckte warum, und dann sagte mein Cousin so geil, Mann, du musst doch auch mal zuhören, wenn Lisa was erzählt, so, ne? Und dann habe ich auch gesagt, ich so, du bist hier in einem KBO und das ist völlig die Grundlage für alles. Ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Ich sag, ja, das ist doch scheißegal. Wahrscheinlich bist du in irgendeine Maßnahme reingerutscht oder was auch immer, oder was, einfach nur ein Zufallszieher sozusagen. Woher weiß man es auch von außen? Deswegen finde ich das jetzt gerade ganz gut, mal das KBO-Mysterium vielleicht geklärt zu haben.
Aber kurz noch zu dem Thema davor. Rami, bist du auch seit Anfang an
bei der Kotti-Wache dabei? Genau, ich bin seit 2019, März, auf Abstand 53. Das war auch meine Wunschdienststelle. Hatte auch mein Abschlusspraktikum in der Ausbildung da gemacht. Und ich war, bevor die Kotti-Wache gegründet wurde, war ich in der ehemaligen Brennpunktstreife in der BPS. Die ist ja dann aufgegangen in der Nebenwache am Kottbusser Tor, sodass dann die Personalkörper zusammengezogen wurden. Deswegen kenne ich noch ein Stück weit die alte BPS. Es hat sich aber an der Verfahrensweise und an der Arbeitsweise der heutigen Präsenzstreife nichts geändert. Also es ist die gleiche Arbeit, nur dass wir jetzt anders heißen.
Macht ihr, also was sollt ihr jetzt darauf sagen? Ich würde gerne eine
bin sehr gespannt.
Hau raus. Macht ihr euren Job an der Kottiwache gerne?
Oh ja. Also viele verstehen nicht, also ich habe Freunde, die anderen Einheiten angehören und die sagen, wenn die schon hören, dass sie heute eine Dir 5 unterwegs sind am Kotti, dann kriegen sie das Kotzen. Ja, ich glaube, das ist, weil sie immer das Gefühl haben, dass wir mit Junkies zu tun haben. Wirklich so. Und nur dieses Klientel haben. Mhm. Sie wissen aber nicht, dass wir alles Mögliche machen. Also wir haben sowohl mit BTM-Kriminalität zu tun, es steht uns aber auch frei, im Rahmen der Streife Fahrzeugüberprüfungen durchzuführen, Verkehrskontrollen zu machen, allgemeine Verkehrskontrollen. Und gerade bei unseren Protzern und Posern mit den dicken Karren in der kurzen Reichenberger Straße, wo sie alle in zweiter Reihe stehen oder durch die Adalbertstraße langfahren mit aufheulenden Motoren, ergeben sich ganz viele Möglichkeiten und manchmal sehr, sehr überraschende Einsätze, was man da auch alles zutage bringen kann. Also ich finde unseren Bereich sehr facettenreich. Es ist nicht immer nur dieses mit Drogen, aber dazu muss man, glaube ich, auch wirklich gezwungen werden, hier tätig zu werden. Ich glaube, dann ändert sich die Sichtweise vieler Kollegen in anderen Einheiten.
Man muss auch dazu sagen, alles steht und fällt mit dem Team. Es ist egal, wo man arbeitet, sei es jetzt in Zehlendorf oder am Kotti oder in Neukölln oder auch in der Altstadt Spandau, es ist komplett egal. Wenn deine Mannschaft eine coole ist, macht es dir Spaß zu arbeiten. Und das ist bei uns der Fall. Also ich empfinde meine Dienstgruppe mittlerweile wie so eine kleine Familie und ich glaube, die Meinung habe nicht nur ich, die Meinung hat Rami wahrscheinlich auch und das spürt man halt auch an der Arbeit. Wir vertrauen uns alle gegenseitig, wir haben miteinander sehr viel Spaß im Dienst und wir machen uns diesen Spaß selber, auch wenn wir mit manchmal so einem Klientel zu tun haben.
Ja, aber ihr seid ja nur ein, das eine muss ich fragen, ihr seid ein junges Team von der Zeit her an Kottiwache, aber seid ihr auch ein junges Team an sich dort?
Vom Alter her.
Ja, tatsächlich sind wir ein junges Team. Wir haben wenig Ältere. Ich zähle mich zu den Älteren tatsächlich mit meinen 33 Jahren.
Ja, ich bin älter als du.
Ja, wir haben tatsächlich aber auch noch eine noch ältere Person.
35.
Nee, der ist in den 40ern.
Wenn der
aber
das hört,
der hat sich sehr gut gehalten. Und,
da wird es nochmal Gesprächsbedarf.
Das geht nicht durch die Abnahme.
Wir haben trotz dessen, dass wir jung sind, ein gutes Team, ein sehr starkes Team, was zusammenhält, was sich gegenseitig hilft. Wenn der eine Fragen hat, kann er sie stellen, kann er sie jedem stellen. Da geht man dem anderen nicht auf die Nerven, wenn man Hilfe braucht.
Und was vom großen Vorteil ist oder war, als die Kottiwache quasi zusammengewürfelt wurde, kamen halt wirklich Kolleginnen und Kollegen von verschiedensten Dienststellen. Da hattest du Kollegen von den Hundertschaften, Kollegen von der Fahrradstaffel, Kollegen von der Verkehrseinheit und jeder hatte so sein Wissen aus seiner Abteilung. Ja, und das hatten wir miteinander immer ausgetauscht, wodurch jeder immer was Neues dazu lernen konnte von dem anderen. Und das war vom großen Vorteil. Das hat sich auch manchmal in gewissen Einsätzen bewiesen und war gar nicht so schlecht.
Ich glaube, gerade in so einem Ort wie Kotti. Ich habe da auch mal so eine Rutsche, hast du es vorhin genannt, habe ich auch mal mitgemacht. Da sind wir mit verschiedenen Cars aus der Dir 5. Da sagte jemand zu mir im Rahmen meines ersten Praktikums, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal in irgendeiner Folge erzählt, dass es hieß, Erna, so wurde ich genannt dort, mach die mal fertig und wir verstecken uns jetzt in U-Bahn. Und dann springen wir raus. Und ich so, okay. Und das war irgendwie ganz geil, weil dann stand ich auch höchstwahrscheinlich mit Jungs von euch dann da und dann hieß es rinnen in den letzten Waggon und dann wurde alles ausgemacht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier was ist, was man überhaupt sagen darf. Und dann sind wir auch, wo fahren wir denn hin? Und dann werde ich nur angeguckt, ja, wohin fahren wir? Ich so, Kotti? Ja, okay, alles klar. Und dann ging es auch los und haben wir am Hermannplatz dasselbe nochmal gemacht. Das war super. Ich habe da echt, also ich habe wirklich im Rahmen aller meiner Praktika die besten Nachtschichten am Kotti gehabt. Immer. Wenn ich ja gehört habe, boah, es geht zum Alex, da war ich immer so, aber Kotti oder Hermannplatz, also Kotti gehört ja auch zum Hermannplatz mit dazu, Hermannplatz gehört mit zum Kotti. Ich immer gedacht, ja, geil, jetzt geht's. Auf jeden Fall wird irgendwas Gutes passieren.
Das wird nie langweilig.
Ja, genau. Und mit Gutes meine ich nicht, ist keine geile Kriminalität, aber ich habe auf jeden Fall entspannte KollegInnen um mich rum und die Zeit wird dort schnell rumgehen, weil Action auf jeden Fall ist. Ach, mein Gott. So, habt ihr auf der Kottiwache auch Karstellen? Können Kripos zu euch kommen?
Tatsächlich haben wir eine Kollegin, die sich nach ihrem Studium gezielt bei uns beworben hat und die vom Dienstgrad KKIN ist. Ne?
Hm, Kriminalkommissarin.
Okay, muss man dann eine Uniform anziehen oder darf man...
Ja.
Musst du. Nee,
da nicht raus, ich wollte gerade sagen, ist nichts für dich.
Aber ich muss dazu sagen, das ist auch noch ein Bonus, wenn man zu uns kommt. Wir versehen zwar Präsenzdienst, aber man darf nicht vergessen, präventiv arbeiten ist schön und gut, aber um langfristig die Herrschaften von der Straße zu bringen, bedarf es schon repressive Maßnahmen. Und daher stellen wir auch immer eine kleine zivile Komponente. Also ziviles Arbeiten wird bei uns auch möglich sein oder aber ist bereits schon möglich.
Es ist eigentlich eher vorgesehen, dass wir viele Präsenzmaßnahmen treffen und Präsenzmaßnahmen in Zivil ist ganz schwer.
Ja, okay, ich hab's verstanden.
Geht ins LK. Schluss aus der Traum.
Ja, ich fand das, nein, ich glaube auch tatsächlich, ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin zu alt dafür, aber das
ist na ja, man ist immer so alt, wie man sich fühlt.
Ich, ja. Das brauchst du mir nicht sagen. Ich bin ein Jungspund. Jetzt haben wir gesagt, wir haben vor allen Dingen mit BTM-Delikten zu tun, wir haben mit Raub ganz viel zu tun. Gibt es auch ruhige Tage bei euch, wo ihr mal Brötchen holen könnt?
Nein.
Ihr habt ja auch das Café gegenüber.
Nein. Da ist ein köstlicher Köfteladen, genau.
Das stimmt, gegenüber. Aber das ist das Problem. Wir haben zwar gute Imbisse, gute Restaurants in unserem Bereich, die sind aber alle im Bereich des Cottbuser Tors. Und wenn du dich lange genug dort aufhältst, um Essen zu holen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du das Essen stehen lassen musst und dann, ja, anpacken musst.
Wie geht ihr denn morgens, wie beginnt ihr euren Dienst um? Geht ihr schon, nein, geht ihr so hoch, dass ihr wenigstens kurz aufrüsten könnt?
Ja, wir fahren zum Abschnitt 53. Dort ist es in der Regel so, dass wir anderthalb Stunden nach unserem Dienstbeginn rausfahren. Und in diesen anderthalb Stunden steht es uns frei, beziehungsweise können wir unsere zeugenschaftlichen Äußerungen tätigen oder fertigen, andere schriftliche Arbeiten oder
Selbstschule.
Selbstschule. Fortbilden oder man betätigt sich halt körperlich, indem man Sport macht. Und
dann ist auch noch direkt vor Ort?
Oder ja, noch im 53er dann? Auf dem Abschnitt 53. Okay.
Da verfügen wir über einen Sportraum, das weiß ich.
Ja, da verfügen wir über einen außerordentlich guten Sportkeller. Wirklich, alles aus eigenen Mitteln finanziert.
Geil.
Und riesig. Wenn ihr nächstes Mal da seid, können wir euch gerne umführen.
Also ich dachte, jetzt kommt Sport machen, Markus und ich hätte dann nicht mit Schuppersport
machen. Wir bringen Brötchen mit.
Ja, das können wir auch machen. Wenn diese anderthalb Stunden rum sind und nichts Drängenderes ansteht, dann kommt es zum Ansitzen. Das heißt, die ganze Mannschaft kommt fertig aufgerüstet in den Besprechungsraum. Die Dienstgruppenleitung bzw. Dienstbereichsleitung, wir sind ja keine Dienstgruppe, kommt hinzu. Dann werden aktuelle Lagen besprochen. Wir sind auch im starken Austausch mit dem zuständigen Fachkommissariat für die KBOs, Görlitzer Park, Cottbuser Tor, mit DIR 5K 44 und 42. Und da kriegen wir immer Hinweise, Fahndungshinweise, um dann einen Haftbefehl zu erwirken gegen diese Person. Und das sind Hinweise, die helfen uns ungemein, weil wir dann gezielt vorgehen können und die Person abgreifen können. Und wenn das Ansitzen fertig ist, dann verlegen wir mit unseren Fahrzeugen zum Cottbuser Tor. Dort stehen sie dann im Bereich der Cottiwache und ab da geht es dann mehr oder weniger fußläufig zu, weil wir uns am Cottbuser Tor befinden oder direkt am Görlitzer Park. Und wenn wir, wie vorhin schon erwähnt, einen Leerlauf haben, können wir uns gerne auch Eilaufträgen anschließen, um die Funkwagen zu unterstützen. Also das gibt es auch.
Kannst du noch mal kurz erläutern für unsere ZuhörerInnen, welche Cars du jetzt genannt hast? 42, 44?
Die 5K 42 ist die Sachbearbeitung, denen wir quasi unsere Vorgänge zuarbeiten. Und K44 ist eine operative Einheit, die in bürgerlicher Kleidung an den KBOs eingesetzt ist. Also jetzt nicht nur in unserem Bereich, sondern wirklich an den KBOs in ganz Berlin. Wir haben 7 KBOs. Ich versuche mal alle aufzuzählen.
Donau-Kiez, weiß ich, weil er wohnt.
Donau-Kiez-Hermannplatz.
Dann haben wir den Kotti, Görlitzer Park, Warschauer Brücke, Warschauer Straße.
Riga Straße.
Den Alexanderplatz haben wir noch.
Ist die Weserstraße nicht auch mittlerweile eine?
Die grenzt eigentlich nicht. Man weiß halt aber gucken. Nicht, ob die im Zuge der KBO-Arbeit auch mitbestreift wird.
Da können wir ganz kurz warten. Also, was ist denn los jetzt hier? Ach ja, guck mal, da muss man nur einmal lauter werden.
Es heißt jetzt zwar letztendlich zum Beispiel KBO Hermannplatz, es ist aber nicht nur ausschließlich dieser Hermannplatz gemeint, sondern auch die angrenzenden Straßen. Mhm. Das ist immer unterschiedlich.
Da gibt es festgelegte Grenzen.
Genau, richtig.
Ja, Leute, aufpassen. Da können Rami und Omi euch immer anhalten.
kann passieren.
Kann alles passieren. Okay, und wie lange, bist du aus der Rotation raus, Jan, ne?
Ich bin aus der Rotation
raus. Okay, das heißt, du bleibst ja jetzt.
Ich bin da fest, ich habe freiwillig den Antrag gestellt, dass ich da gerne bleiben möchte. Dem wurde auch Gott sei Dank genehmigt und ich bin sehr glücklich, wo ich gerade bin.
Ihr beide seid Sprachvermittler, die beiden einzig Arabisch sprechenden. Du bist aus dem Libanon, hast du gerade gesagt. Und woher kommst du?
Auch aus dem Libanon.
Ah, okay. Und wie ist das mit den Dialekten, den arabischen Dialekten? Das ist wahrscheinlich heftig auch
das
dann,
ist
oder?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich die Nordafrikaner, also dieses
Sprecht
Marokkanisch...
Sprecht ihr ganz kurz?
Ja,
ist Muttersprache,
richtig?
Ja,
okay. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie so gut verstehen werde. Die haben ein leichtes, mich zu verstehen, weil das Libanesisch, was wir sprechen, ist zu vergleichen mit Hochdeutsch.
Ja.
Genau. Es ist so, als wenn jemand, der Hochdeutsch spricht, mit jemandem aus Bayern oder Sachsen spricht. Also vielleicht noch um ein Zehnfaches schlimmer. Ja, da bin ich sehr überrascht.
Krass. Und ihr habt gesagt, sprichst du auch mehr Arabisch im Dienst als Deutsch? Hast du nicht das Gefühl? Echt, ja?
Ja, durchaus.
Ja, aber wie ist es denn, wenn ihr halt nicht im Dienst seid? Es kann doch nicht
ich kann mehr so Deutsch.
Das ist auch eine gute Frage.
Amtssprache Deutsch.
Darf ich an der Stelle mal kurz einen Kollegen grüßen?
Ja, natürlich. Ja,
liebe Grüße an Knecke. Das ist ein Kollege, der mich letzter Zeit oft angerufen hat, wobei es ein bisschen abgenommen hat, aber der hat mich wirklich sehr, sehr oft angerufen, um am Telefon mal Sprach zu mitteln. Habe ich sehr gerne gemacht und ich werde das weiterhin sehr gerne machen.
Also, können wir bitte Nummern austauschen nach dem Podcast hier? Weil ich hätte gerne so direkte Sprachvermittler tatsächlich.
Ich hole mal kurz einen Übersetzer.
Es kommt ziemlich oft vor, also auch gerade, weiß nicht, wie es bei Rami aussieht, aber auch bei mir wurde ich hin und wieder auch mal von K1 oder auch von anderen LKA-Anstellern gefragt, ob ich im Rahmen meiner Vernehmung Sprache mitteln kann. Und es kommt ziemlich oft vor.
Das kommt sehr häufig vor. Also es ist sehr schwierig, an Dolmetscher ranzukommen.
Dürft ihr denn dieselben, weil das ist ja die Frage, dürft ihr dieselben Tätigkeiten machen wie ein Dolmetscher? Nein, ne?
Ich glaube, wir sind nicht gleichwertig.
Wir sind keine amtlichen Dolmetscher.
Wir sind ja nicht gleichwertig zu betrachten, sondern wirklich nur als Sprachmittler. Sprachmittler ist
quasi, dass diese erste Sprachbarriere weg ist.
Genau.
Dann, ne?
Zu der Frage, was passiert oder was gemacht wird, wenn wir nicht im Dienst sind. Tatsächlich bin ich gefühlt an jedem Einsatz beteiligt. Ich habe sehr, sehr viele Überstunden. und ich mache das leidenschaftlich gerne. Ich liebe meinen Job und bin sehr gerne am Kotti. Und tatsächlich ist es so, wenn ich mal nicht im Dienst bin, dann werde ich angerufen. Erst letztlich sogar vom Zoll. Da wurde ein Café begangen und der Herr, den man angetroffen hatte, war nur der arabischen Sprache mächtig. Da sagte der Kollege, schöne Grüße, Lenny, an der Stelle.
Das ist schön, wir sollten das einführen. Ihr dürft uns alle immer noch grüßen. Ich finde das gut.
Ja, Rami, hast du kurz 10 Minuten Zeit? Ja, sehr gerne, für dich immer. Und dann sind es 25, 30 Minuten geworden. Aber wenn ich im Endeffekt helfen kann, dann ist es mir halt eine Freude.
Man muss dazu sagen, wir sind nicht die einzigen arabischen Kollegen, beziehungsweise die arabisch sprechen.
Also das sollte uns allen hoffentlich bewusst sein.
Ja, auf dem 53er hast du noch manche andere Kollegen, die der arabischen Sprache mächtig sind. Wir haben auch einen Kollegen, der deutsche Wurzeln hat, der selber gerade die arabische Sprache lernt. Und auch der probiert es ab und zu mal mit seinem Arabisch. Und ist eigentlich manchmal erfolgreich, manchmal müssen wir nochmal dazukommen. Aber wir sind nicht die einzigen. Es ist nur bei uns in der Dienstgruppe, quasi von der Kotti-Wache, diese Dienstgruppe. Wir haben Kollegen, die sprechen noch Russisch, Bosnisch, Serbisch, Gebärdensprache. Französisch.
Ja, aber ist auch, glaube ich, an so einem Dreh- und Angelpunkt ziemlich wichtig, wenn ihr da irgendwie
allein
schnell
reagiert. Allein die Touristen auch.
Ja.
Ne?
Ja, das ist sehr wichtig. Ja.
Aber kurz für mich als Nicht-Direktion-Fünfling.
Tja, da bist du die Außenseite heute, Markus.
Wie ist es? Du hast immer gesagt, ihr seid mal kurz zur Kotti-Wache gefahren. Wenn ich jetzt so eine Sprachbarriere habe, kommen dann einfach Leute mal einfach kurz mal bei euch vorbei?
Also ich hatte es noch nicht gehabt, aber du hörst es, wenn dann irgendwie eine Durchsage kommt über die Leitzentrale, wir suchen einen Kollegen, der arabischen Sprache mächtig ist oder so. Dann ganz normal, das ganz normale Prozedere, rufst du da an, sagst, hallo, ich kann Arabisch oder die und die Sprache. Mhm. Und dann meldest du dich halt dafür und fährst dann dahin oder die kommen zu dir oder wie auch immer.
Ihr habt jetzt gerade schon gesagt, sehr viele Überstunden, Schichtdienst selbstverständlich als Schutzpolizisten.
Eben nicht. Also wir haben den Luxus, und das muss man dazu sagen, als einzige Dienststelle in der ganzen Behörde, uns unseren Dienst selber zu planen. Also wenn du zum Beispiel Donnerstagnachmittag einen Termin beim Arzt hast, kannst du dir das für die Woche auch so planen, indem du dir dann beispielsweise Montag Kotti-Wache früh einträgst, Dienstag Kotti-Wache früh. Und wenn du sagst, Mittwoch habe ich Bock auf was anderes, dann trägst du dir halt den Präsenzdienst ein und dann dementsprechend den Donnerstag frei und so weiter. Und du kannst dir das wirklich dementsprechend auch so verplanen.
Aber es ist dann auch kein Schichtmodell. Ich kann auch einfach sagen, ich mache 5 Tage jetzt einfach früh dann.
Bedarfsorientierter Dienst.
Ja. Das ist ja geil.
Also ich bin dankbar, wenn du 5 Tage Frühdienst machst, weil ich mag keinen Frühdienst. Ich bin
ich auch jemand, der immer noch arbeitet. Brauchst du beide da auch jetzt nicht
angucken. Markus, du wärst ja wohl offen für Uniform tragen. Jetzt kannst du mal überlegen, ob das vielleicht nicht was für dich
das
ist.
Da kannst du auch Brötchen holen, Markus.
Markus macht den Frühdienst und holt
Brötchen. Ich bring die direkt auf den Weg dann immer.
Ja, auch kurzfristige Dienständerungen, wenn sich irgendwie einen privaten Termin ergibt, der kurzfristig eingetreten ist, findet man immer irgendeinen Kollegen, der den Dienst übernimmt. Also das ist wirklich cool.
Ja, das ist natürlich Werbung jetzt für die Kotti-Wache.
Nee, weil ich habe jetzt gerade fragen, wie ist denn das mit Familie vereinbar so, ne? Weil wir mit vielen... Okay, für alle, die es gerade nicht... Rami lacht und zeigt auf Rami.
Rami wird jetzt von sich erzählen. Bitte sag Rami.
Also ich bin, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, ich weiß es nicht, 4-facher Familienvater.
What?
Ja. Seit 11 Jahren verheiratet.
Oh.
Man sieht's an den In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man so lange verheiratet ist.
Mit einer Polizistin, wenn ich so das Geld fragen. Ist das Geheimnis?
Verheiratet vor der Polizei. Ja, das Geheimnis unserer Ehe ist wahrscheinlich, dass wir uns selten sehen. Kann man sich schwierig in die Quere kommen, sag ich mal. Nein, ich liebe dich an der Stelle, falls du es hörst.
Möchte noch sehr jemanden interaktiv grüßen?
Matti, möchtest du jemanden grüßen?
Nee, was halt. Ja, es ist vereinbar auf jeden Fall. Du hast Planungssicherheit, wenn du dir den Dienst so legen kannst, wie du ihn dir legen willst. Und so viele Kollegen mit Kindern haben wir nicht in unserem Dienstbereich. Und jeder Kollege, der kinderlos ist, hat Verständnis dafür.
Das wollte ich gerade noch sagen, Tatsache.
Also wie lange plant ihr vor?
Ich glaube, zwei Wochen, ne? Eine Woche. In der Regel hast du ja deine Vorlieben. Bei mir ist es der Präsenzdienst. Mhm. Ich bin selten auf der Kotti-Wache, bin eher im Präsenzdienst und deswegen gehe ich grundsätzlich davon aus, dass ich dienstags, mittwochs, donnerstags zu den festgelegten Zeiten arbeite und an einem Wochenendtag. Das wechselt dann immer. Du hast zum Beispiel die Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Dienst und an einem Samstag. In der darauffolgenden Woche wieder die drei festgelegten Tage plus den Sonntag. Darauf die Woche dann den Samstag. Und dann hast du ein EK-freies Wochenende, also ein Wochenende, wo du keinen Dienst hast.
EK-Abkürzung für?
Also für die Einsatzkonzeption.
Einkaufswochenende.
EK steht für die Einsatzkonzeption Kreuzberg Nord, die am Kottbusser Tor bedient wird.
Okay.
Das ist aber trotzdem, das ist ja...
Ich finde das wirklich gut, das Modell.
Ja, aber wenn ich bei K1 gucke, dass ich nur jedes sechste Wochenende komplett frei habe.
Ich weiß nicht mehr, was
komplett
bei K1
frei war.
Jetzt habe ich verdrängt.
Ist besser so. Wenn du diese Rutsche hast, du fängst halt dann immer normal über Montag an, es dauert sechs Wochen, bis du dann wieder komplett freies Wochenende hast.
Wir sind ja heute in einer lockeren Stimmung hier. Wir können ja mal ein bisschen...
Wen möchtest du grüßen?
Ich möchte niemanden grüßen. Sie hat hier so ein bisschen am Sticheln. Wie ist denn so eure Erfahrung mit der Kripo, mit K1?
Also ich mag D5 K1, die Teams, die zu uns kommen.
Ich war da dabei.
Deswegen du willst jetzt nur wieder Lob haben.
Deswegen sage ich es ja. Nee, die wissen, was wir da für Arbeit betreiben und genauso umgekehrt. Ja. Und wir sind dankbar für das, was die machen und genauso wahrscheinlich auch umgekehrt. Hin und wieder ist es aber auch so, dass man sich bei manchen Situationen denkt, warum hat denn die Schichtleitung denn jetzt so entschieden? Oder warum brauchen gewisse Prozesse so lange, wie zum Beispiel das Anfahren.
Ich wollte jetzt gerade sagen, weil Markus ein Brötchen holen muss, aber Markus ist die Initiative.
Das kann man danach, Markus, ja.
Ja, weil man vielleicht gerade selbst noch zum Einsatz gebunden ist, Omi.
Natürlich.
Ja.
Das muss ich halt mal wirklich über keinen sagen. Das ist halt das Problem, ne? Wenn du da halt maximal irgendwie eine Schicht, wir hatten vier Teams pro Schicht.
Na, wenn wir Glück hatten, hatten wir vier Teams
je
pro
nachdem,
Schicht. Und dann
wie
reden
hoch
wir schon
kam.
Davon, dass manche Teams schon nur mit KKAs oder KKA-Innen gesteckt waren. Das heißt eigentlich ja nicht mal voll, ne?
Also eben drum. Also dann mit vier Teams haben wir auch schon sehr hoch.
Und ich verstehe auch schon, wenn zum Beispiel mein Streifenpartner gesagt hat, Lisa, ich finde deinen Enthusiasmus richtig geil, aber ich würde jetzt ungern allein mit dir in Girlie reinrennen, ne? Und ich stand dann da schon ready. Hey, nie vergessen, wie ich meine Handschuhe anziehe, Jacke zumache, damit man die Weste sieht. Ich so, jalla, rein. Und er sagt zu mir, was machst du? Ich sag, wir gehen jetzt in Girlie. Und er so, auf gar keinen Fall gehe ich mit dir alleine in Girlie, ne? Du rennst mir weg. Ich sag, Mann. Ja, das verstehe ich schon, dass da dann die Aufträge anders verteilt werden.
Ja, aber es ist, um unsere K-Leute mal ein bisschen in Schutz zu nehmen.
Ja, sag doch.
Manchmal brauchen wir länger und das liegt nicht am Brötchen holen.
Aber ja, das ist wegen Folgeaufträgen unterbesetzt und gerade in der Direktion 5,
auch,
die Nächte
auch
für uns voll sind. So, ne?
Aber je nach Tatort, wenn du da halt auch 1000 Sachen irgendwie in Spuren irgendwie nimmst, du bist halt auch eine Weile dort an so einem Ort.
Ja,
uns ist es ja auch klar, dass gerade in der Direktion 5 Straftaten stattfinden, wo die Kriminalpolizei dringend Maßnahmen treffen muss. Und dementsprechend viele
zum Beispiel.
Unter anderem. Ja. Und dementsprechend halt viele Aufträge wahrnehmen muss. Und wenn ihr mir jetzt erzählt, es sind an der Spitze vier Teams, ist uns ja auch natürlich klar, dass es dementsprechend lange dauert. Aber dennoch denkt man sich das manchmal.
Natürlich denkt man sich das, ja sicher. Hey, das verstehe ich total. Doch, ich finde auch, solange das ein gesundes Sticheln ist, ein gesundes Piesacken, finde ich das völlig legitim. Ich finde es immer nur schwierig und das haben wir das schon mal gesagt, Markus, wenn in der Ausbildung schon so alte Schutzpolizisten
das
vor
haben wir
einem stehen.
In den nicht veröffentlichten Folgen.
Na, dann probieren wir es hier jetzt nochmal. Dass wenn in der HWR oder wenn in der Polizeiakademie so richtig alte Schutzpolizisten vor dir stehen und sagen, ihr seid Kripus, ihr seid keine richtige Polizei.
Die selbst die ersten Tage anfing von wegen, ja, was machst du so? Wir waren ja gemischte Klassen, man wusste ja immer nie, wer wir waren, Kripo. Und es war dann so von wegen, mach mir das ja nicht direkt madig, ich bin gerade mal zwei Tage hier so.
Ich habe auch mal von einem Dozenten gehört, der hat zu mir gesagt, was machen Sie denn eigentlich? Der mochte mich gar nicht. Da habe ich gesagt, ich bin bei der Kripo. Der hat zu mir gesagt, na, da können Sie ja wenigstens nicht so viel kaputt machen.
Ich glaube, keiner möchte gerne die Aufgaben des anderen machen. Also ich würde ungern, muss ich ehrlich sagen, K1-Arbeit machen. Wirklich nicht. Bin ich überhaupt kein Fan von.
Ich glaube,
genauso umgekehrt. Und wir sind dankbar, wenn wir Kollegen und Kollegen haben, die das gerne machen. Also das ist polizeiliche Arbeit. Ja. Unsere Aufgaben sind auch polizeiliche Arbeit und genauso ist es auch mit der Hundertschaft, die eine Demonstration betreuen muss oder auch andere Sachen, weil das ist alles polizeiliche Arbeit.
Das habe ich nur schon oft genug gesagt. Ich kann dieses ganze, wir sind Schupo, wir sind Kripo ja, nicht mehr hören. So, ich finde, wir sind ein Team von der Berliner Polizei und jeder macht halt das, wie du eben auch gerade gesagt hast, worauf er Bock hat. Wenn der eine Bock auf, wie ich letzte Folge ja gerade gesagt habe, wie mein Bärenführer da auf 16 Jahre K1 und das halt genau sein Ding ist. Und genauso gibt es Leute wieder für die Sachbearbeitung, für die EHUs, für die Abschnitte und sonstiges. Dass wir einfach jedem das machen lassen sollten, was er möchte.
Ja, vor allem, ich denke dann auch mal, das habe ich auch schon 100.000 Mal in verschiedenen Varianten gesagt. Ich stelle mir immer vor, so wenn dann wieder mir irgendein Schlaumeier erzählen möchte, wie schlecht wir arbeiten bei der Polizei. Also externe Leute sind das ja immer, die besonders genau wissen, wie wir arbeiten bei der Polizei und die auch die Gesetzeslage immer genau kennen. Wo ich dann auch mal so denke, weiß nicht, willst du dich denn an Kotti stellen? Also willst du das machen? Möchtest du XYZ durchsuchen, der seit 3 Wochen nicht gewaschen hat? Und sowas? Mach das gerne, wenn du das besser kannst.
Hier, das ist tatsächlich so. Ich habe mal eine Situation gehabt, wo mich einer wirklich auf die Palme gebracht hat und gesagt hat, das können Sie nicht machen, lassen Sie ihn in Ruhe. Da habe ich meine Weste ausgezogen, habe sie ihm überreicht. Also, wirklich? Nee, das mache ich nicht. Ja, also, dann lassen Sie mich meine Arbeit machen und gehen Sie weiter.
Ja gut, ja, aber genau ja, so muss man es machen.
Das, es fehlt immer die persönliche Betroffenheit. Und wenn man jemanden irgendwie, ja, wie soll ich sagen, vor die Wahl stellt, dann sieht man, ob die Person wirklich bereit wäre, die Position einzunehmen, die man selber innehat.
Ja, es ist natürlich auch, wir sind auch ein leichtes Ziel für die Öffentlichkeit natürlich, ne? Weil das habe ich, das auch wieder, ist ja mittlerweile schon fast jede Folge unser Leitsatz. Polizei kommt nicht, wenn Disneyland ist und man sieht uns eben arbeiten draußen und gerade am Kotti, gerade in diesen KBOs in der Direktion 5, da ist es ja nicht, weil wir sagen, das lieben guten lieben Tag, bitte einmal, wie viel haben Sie denn dabei heute? Und wir würden Ihnen das jetzt gerne abnehmen. Ja, haben wir gestern auch schon gemacht, wissen wir, Entschuldigung, dass wir wieder da sind.
Vor 2 Stunden. Ja.
Ach, diesmal sind es nur 5 Appies. Okay, naja, das ist ja gut, ne? Also das ist ja nichts irgendwie, wo man dann...
Das ist tatsächlich bei mir so. Ganz oft hast du diese Herrschaften, die dann immer meinen, dass man die Leute einfach grundlos kontrolliert. Dem ist aber mitnichten so. Ich kenne tatsächlich die Mehrheit der Händler beim Namen. Ich kenne von einigen sogar die Personalienblöcke. Ist zwar traurig, aber es hilft in der Arbeit ungemein. Und wenn du diese Herrschaften kontrollierst, weil du weißt, dass er wieder Betäubungsmittel mit sich führt und irgendjemand steht daneben, weiß nichts vom Kontext und der bezichtigt dich der willkürlichen Kontrolle,
ja, ja,
dann zeige ich denen auch mal, was die Leute mit sich führen, ganz unterschwellig. Dann zeige ich sie auch in meinem Handschuh und dann sage ich, oh, das gibt's nicht.
Nein! Wirklich?
Ja, es ist immer so.
Wo leben die Leute denn?
Es ist immer so. Und das ist das, was mich halt stört, dieses Gutbürgertum, dieses naive Denken, dass die Polizei einfach Leute kontrolliert, um sie zu schikanieren, um sie zu ärgern. Dem ist aber mitnichten so.
Also ich meine, ihr habt ja noch irgendwelche Erfahrungswerte, indem ihr da halt nonstop ja irgendwo auf...
Es gab mal einen witzigen Vorfall, da hatten wir auch einen Betäubungsmittelhändler beobachtet und festgenommen nach einem Handel. Der war aus dem Görlitzer Park, westafrikanischer Phänotypus. Den haben wir dann zur Kotti-Wache gebracht und dieser kleine Abschnitt vom Auto quasi, wo die Bushaltestelle ist, bis hin zu den Treppen, das sind 5 oder 10
ja,
Meter. Da hat sich dann eine Frau eingemischt und hat dann ihn auf Englisch gefragt, do you need help? Can I do something? Und dann hat er sie einfach auf Englisch zurückbeleidigt. Ich will die Beleidigung jetzt am besten nicht wiedergeben, ja, aber ja, das waren harte Beleidigungen und die waren auch erstmal so ein Schock gewesen. Da habe ich aber mir innerlich so gedacht, was habt ihr also, davon?
Das Paradoxe ist ja, dass die Herrschaften, die Adressaten unserer Maßnahme, die überprüft werden, die stehen ganz entspannt da zum Teil. Ja. Und das interessiert die ja nicht, weil das ist nicht die erste und nicht die letzte Kontrolle, die sie über sich ergehen lassen müssen. Oder über,
die Erfahrung habe ich tatsächlich genau, auch an diesem einen Abend machen müssen. Die waren echt tiefenentspannt.
Und die sind wirklich tiefenentspannt und dann kommt der Bürger und sagt, brauchst du einen Anwalt? Brauchst du meine Nummer? Nee, braucht er nicht. Er hat auch das Recht auf Privatsphäre und Datenschutz. Gehen Sie bitte beiseite. Nö, darf ich nicht. Haben Sie irgendwas zu verbergen? Und dann immer dieses ewige Rumdiskutieren. Das ist anstrengender, als die Person zu durchsuchen und zu kontrollieren.
Ich finde es auch, also Stichwort Racial Profiling.
Genau, da ist man ganz schnell im Boot.
Ich finde das auch mal, also wie gesagt, man kennt mich in der Behörde. Ich habe eine sehr liberale Einstellung und ich bin immer noch auch Sozialarbeiterin und sowas. Ne? Und ich finde das auch so alles, was so in die rechte Ecke geht, ist natürlich völlig, will auch, glaube ich, keiner, der hier vor den Mikros gerade sitzt und alle, die ich auch kenne, sind wirklich keine Arschlöcher in dieser Behörde. Ja, ist einfach so. Und wenn ich dann auch in diese, weil das ist natürlich immer eine gern genommene Debatte, Racial Profiling und wieso kontrolliert ihr denn im Girlie? Nur ich so, arg, ich kontrolliere schon mal niemanden im Girlie, weil das ist gar nicht mein Zuständigkeitsbereich. Also, ja,
du darfst da nicht.
So. Und B, sage ich auch so, naja, also das ist ja nicht ohne Grund. Also das ist aufgrund von diverser Statistiken, die dort erhoben werden und auch was am Kotti, Girlie alles abgeht. Also das passiert ja, weil eben dieser Phänotypus häufig der Adressat der Maßnahmen ist.
Wie meldest du dich gerade?
Omi meldet sich mal zum Teil süß anstatt einfach. Omi ist richtig höflich. Der ballert hier nicht so unverschämt wie wir alle rein.
Ich wollte halt auf jeden Fall noch was hinzufügen, ja, weil du jetzt Rechtsextremismus gesagt hast.
Du hast das Wort.
Es ist egal, welche Art Extremismus, nichts davon hat in dieser Behörde zu suchen.
So.
Sei es jetzt Rechtsextremismus oder Linksextremismus oder noch eine komplett andere Richtung.
Ja.
Nichts davon hat in dieser Behörde zu suchen. Und man muss nochmal ganz deutlich hervorheben, dass wir so nicht arbeiten. Wir gehen nicht in den Kotti oder in den Girlie und sagen, ey, du bist jetzt aus der Abstammung, deswegen kontrollieren wir dich jetzt. Nee, weil wir haben Kollegen, die da vorher beobachten, die da aufklären, die da gucken.
Das vergessen die Leute, glaube ich,
wer macht da was? Genau,
das ist richtig. Tatsächlich so. Ich sage das immer dem Bürger, der sich über die Situation gerade im Wrangelkiez und im Görlitzer Park beschwert. Ich sage immer zu denen, nur weil sie Polizei nicht sehen, heißt es nicht, dass Polizei nicht da ist. Die Polizei ist da.
Geil.
Und wir wollen tätig werden, wenn es zu Straftaten kommt. Ja, natürlich hat Gefahrenabwehr Vorrang, aber um langfristig effektiv die Person von der Straße zu bringen, müssen wir die Person auf frischer Tat erwischen. Ja, das heißt nicht, dass wir jetzt darauf warten, bis die eine Person die andere schlägt. Nein, ich beziehe mich gerade hinsichtlich der BTM-Verstöße. Und da bedarf es nun mal Straftaten und Handelstätigkeiten, um vernünftige Verurteilungen zu erwirken.
Alles, was wir gerade sagen, sagen wir ja nicht in einem Satz, dass wir nicht wissen, dass auch weiße Menschen dealen. Also das ist ja nicht einmal in dieser Debatte gefallen, diese Behauptung.
Ich sag mal so, die Polizei verschwendet ja ungern ihre Zeit. Diese Kontrollen basieren ja auf Berufs- und Lebenserfahrung. Ich arbeite seit 6 Jahren in dem Bereich. Mir ist noch kein weißer Dealer im Görlitzer Park über den Weg gelaufen, der dort in dem Bereich sich eingenistet hat und verkauft hat. Der würde einen Dreck tun, sich dorthin stellen. Der wäre innerhalb von 5 Minuten, würde der von denen zusammengeschlagen werden. Das sind Revierkämpfe unter den Westafrikanern. Die haben da im Bereich des Edelweißes steht eine Truppe, im Bereich des Rosengartens, im Bereich der Wiener Straße, Forsterstraße ist eine Gruppierung. Und
richtige Map machen.
Ja, ist wirklich. Das sind so die Hotspots. Und ich kontrolliere doch nicht eine Person einfach so, wenn ich nicht weiß, dass diese Person schon einschlägig bekannt ist.
Ja, weil dann wäre das Geschrei nämlich wirklich richtig eben groß. Ne?
Weil ich weiß doch, wen ich da kontrolliere. Ich weiß doch, auf welchen Erfahrungsschatz ich zurückgreife und die Person überprüfe. Ich überprüfe sie ja mit dem Ziel, Erfolg zu haben und nicht meine Zeit zu verschwenden.
Aber das ist ja das Ding. Wenn ich jetzt an dir vorbeilaufe, weiß ich ja nicht,
immer wie oft besser
du die Person
immer
gerade schon heute oder in der Woche.
Dann kommen wir wieder in diese anstrengende Situation rein, wo ich mit der Person dann diskutiere und den Fokus auf den Adressaten verliere und mich quasi mit dir beschäftige. Ich muss dir erklären, was er ist, weshalb ich meine Maßnahme zielgerichtet gegen ihn führe. Und das ist auch schon zu viel. Dann gebe ich ja über diese Person auch Daten preis, die der Bürger gar nicht zu wissen hat oder zu wissen braucht. Das ist völlig unnötig.
Also Markus, jetzt wirst du demnächst einfach mal durchsucht.
Ja.
Jetzt finden wir 3 Brötchen auf in der Maschine.
Ich denke auch mal, weil mich wurde auch mal gesagt, ja, was, wenn du mal durchsucht wirst? Dann habe ich gesagt, nein, werde ich durchsucht.
Ja.
Vor 4 oder 5 Jahren war das, da war ich noch nicht allzu lange draußen, da haben wir auch eine Gruppe von People of POCs kontrolliert. Da standen 4 in einer Reihe und da wollte eine Dame ihr Wohnhaus betreten. Mhm. Und da meinte sie, ja, ist hier wieder Racial Profiling, ja, kontrollieren Sie, weil die schwarz sind. Da meinte sie, sie können sich gerne daneben stellen, dann überprüfe ich sie auch. Nee, so geht das nicht. Ja, dann stören sie nicht unsere Arbeit.
Ja, man soll das. So
man kann es niemandem recht machen.
Ja. Wie doof sie auch ist. Entschuldigung.
Ja,
das ist mein Humor. Schön, ich gucke gerade auf die Uhr. Ich könnte noch Stunden mit euch hier quatschen, aber wir müssen aus diesem schönen Raum, Markus, müssen wir raus. Ja,
die Konferenz muss
werden. Die Konferenz geht gleich los. Vielleicht bleiben wir auch einfach hier. Vielleicht können wir ja mal wissen, was hier alles besprochen wird.
Wir lassen einfach die Mikros laufen.
Wir hospitieren hier mal. Omi und Rami, ich habe noch eine wichtige Amtshandlung am Ende jeder Folge. Und zwar möchte ich euch ganz herzlich zu unserer Weihnachtsfolge einladen, zu unserem Weihnachtsspecial. Ihr bekommt gleich noch ganz amtlich, so wie sich das hier gehört in der Behörde, eine schriftliche Einladung in die Hand gedrückt. Und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Es war ein fantastisches Gespräch und wir hoffen, dass wir uns dienstlich, mindestens dienstlich.
Na, entweder dienstlich oder mit Brötchen.
Oder mit Brötchen. Ich fand die Idee mit dem Sportraum gar nicht so schlecht.
Naja, wir bringen Brötchen.
Genau. Vielen Dank, gerne, dass ihr da wart.
Ja, wir haben zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr angenehm, mit euch sprechen zu dürfen. Und wir hoffen, dass wir den Zuhörern einen guten Einblick in die Nebenwache am Kottbusser Tor gewährt haben.
Ich habe auch mit Schlimmerem gerechnet. Ich fand das heute als sehr angenehm empfunden. Auch nochmal von mir vielen lieben Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir auf der Hantelbank Brötchen essen.
Ne? Ja. Jetzt haben Sie eine gute Erfahrung mit Kripus gemacht, Markus. Wir müssen das jetzt so stehen lassen.
Das müssen wir jetzt pushen.
Okay. Tschüss.
Ciao. Ciao.